Wir starten heute eine neue Predigtserie mit dem sang- und klangvollen Namen der unbequeme Jesus. Wow, ja. Damals wie heute ist es so, meiner Meinung nach, dass diverse Missverständnisse um diese Person Jesus Christus ranken. Da gibt es viele Menschen, die denken tatsächlich, Jesus, der war immer friedlich. Jesus, der war immer liebevoll, der war immer ruhig, der war immer besonnen. So, er hatte garantiert immer ein Lächeln auf seinen Lippen und überall, wo der hinging, verbreitete er so die Botschaft der Liebe, des Respekts, der bedingungslosen Annahme. So, wahrscheinlich hat er auch Sandalen getragen, so ein bisschen 68er-mäßig, so Batik-Shirt, irgendwie so Hippie-mäßig, wahrscheinlich so Liebe, Peace, Einheit. Und deshalb haben wir uns gedacht, weil das nur teilweise wahr ist, also bis auf die Sandalen und das Batik-Shirt, dass wir uns auch mal Zeit nehmen sollten, so ein paar Dinge anzugucken von Sachen, die Jesus tatsächlich gesagt hat, die echt herausfordernd sind. Werden wir heute und die nächsten Wochen merken, Sachen, die echt unbequem sind. So, und wir starten heute mit einer äußerst verstörenden Aussage von Jesus. Es gibt zwei Stellen im Matthäus-Evangelium, in denen Jesus seinen Jüngern sagt, hey, wenn dich dein Auge irgendwie zur Sünde verführt, dann reiß es raus und schmeiß es weg. So, wenn dich dein Fuß irgendwie zum Fallen irgendwie verleitet, dann hack ihn ab und wirf ihn weg. Und weil ich immer gerne bildlich predige, wollte ich zwei Freiwillige haben heute Morgen. So, am besten jemand, der erst vor kurzem so richtig hart gesündigt hat. Nein, es war ein Spaß an der Stelle. Aber es ist kein Spaß, dass Jesus das tatsächlich so gesagt hat. Es steht drin und die Frage ist also, hey, was hat er damit gemeint um alles in der Welt? Was können wir jetzt damit so anfangen? Ich glaube, ganz, ganz oft in unserem Leben sind so die kleinen, unscheinbaren Dinge, die am Anfang überhaupt gar nicht dramatisch aussehen, die aber dann ganz, ganz oft am Ende eine Lawine ins Rollen bringen und uns irgendwie dazu führen, dass wir richtig, richtig dumm dastehen. Vielleicht unscheinbare Worte, die du mal gesagt hast, vielleicht eine Aussage, die du jetzt, oder so die Folgen der Aussage, davon zehrst du jetzt noch in Schule, am Arbeitsplatz, oder der unschuldige Blick, der anfangs unschuldige Blick auf eine Internetseite. Und am Anfang war das total, das war echt harmlos. Du hast dir keine großen Gedanken gemacht und mittlerweile ist das ein echtes Problem. Oder aber die Tatsache, dass du deine Kreditkarte weiter benutzt, obwohl du nicht weißt, wie du sie abbezahlen kannst. Manchmal sind es also die kleinen Dinge, die uns zu Fall bringen. So um die Jahrtausendwende habe ich mich selber irgendwann an so einem Platz wiedergefunden und habe mich dann gefragt, Menschenskinder, wie bin ich überhaupt eigentlich dahin gekommen? Die Sache war folgende, ich war fertig mit meiner Ausbildung im Einzelhandel und dann wurde mir so ein Job in einem anderen Haus angeboten. Und es klang total vielversprechend, das klang voll flexibel, das klang wie so ein Traumjob, Führungsverantwortung, irgendwie mehr Geld. Und jemand hat mich dann auch gewarnt, hat gesagt, hey, sei vorsichtig damit, das klingt vielleicht alles ein bisschen zu gut. Allerdings habe ich diese ganzen Ratschläge einfach in den Wind geschlagen, habe mir gedacht, hey, komm, ich will Geld machen, will Karriere machen, oder? Kann man doch mal durchstarten jetzt und so. Und ich nahm den Job an, obwohl ich irgendwie schon so empfunden habe, dass es gut möglich ist, dass ich aufgrund dieses Jobs ganz, ganz viele Kompromisse werde irgendwie eingehen müssen. Weil ich das so an anderen Leuten wahrgenommen habe. Und dann andererseits kamen dann so Gedanken von wegen, hey, aber ich bin ja gläubig, oder? Und ich bin auch noch dazu der Sohn eines Pastors. Also, wird schon werden, oder? Kriegen wir schon hin. Und dann aber war es so, dass so die täglichen Anforderungen, die haben tatsächlich... Das hat nicht lange gedauert, dann haben die echt Spuren hinterlassen. Ich bin zynisch geworden, ich bin extrem schnell wütend geworden und ich habe irgendwie entdeckt, wie ich angefangen habe, so die Kollegen, die Arbeitskollegen, die Mitarbeiter regelrecht irgendwie zu hassen und das kannte ich überhaupt gar nicht von mir. So dass ich bin dann irgendwie raus, wenn die Sachen nicht funktioniert haben, wenn die Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Kurzum, der Job hat mich echt verändert. Und eines Tages habe ich dann realisiert, hey, ich bin total Teil der Maschinerie geworden. Ich bin Teil dieses Zahnrades, ich bin Teil irgendwie des Systems. Und nach einigen Monaten habe ich dann realisiert, dass aus mir, der eigentlich ich ein Gemeinschaftsmensch war, ein Mensch geworden ist, der seine Arbeitskollegen hasst. Das war nicht so cool. Und irgendwann habe ich mir dann so die Frage gestellt, wie kam es eigentlich dazu? Und wisst ihr, ich glaube, dass das anfangs ganz, ganz oft die kleinen unscheinbaren Dinge sind. Die kleinen Sachen, die kleinen Kompromisse, die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die kleinen Notlügen, die wir irgendwie wählen. So. Am Anfang sind es meistens, ehrlicherweise, keine großen Sachen, es sind keine Probleme oder sonstiges. Meistens beginnt es klein, unschuldig, unscheinbar. Und irgendwann wachst du auf und denkst dir so, hey, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ich in meinem Job oder meine Karriere zerstört habe aufgrund von Sachen, die ich getan habe? Wie konnte es sein, dass ich meine Ehe an die Wand gefahren habe? Wie ist das passiert? Und die Frage ist doch, wie können wir es vermeiden? Wie können wir es vermeiden als Menschen? Wie vermeiden wir die kleinen Kompromisse? Wie vermeiden wir die falschen Entscheidungen, die uns davon abhalten, zu dieser Person zu werden, die wir eigentlich ja sein wollen, oder? Wir wollen uns heute zwei Stellen aus dem Matthäus-Evangelium angucken und der Abschnitt, mit dem wir beginnen, ist Teil der Bergpredigt. Vielleicht schon mal gehört, oder? Bergpredigt? Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum heißt denn die Bergpredigt eigentlich Bergpredigt? Die Bergpredigt, die heißt Bergpredigt, weil Jesus sie auf dem Berg gepredigt hat. Hey, manchmal ist die Bibel gar nicht so schwierig, oder? Macht Sinn? Wir befinden uns also in einer Zeit, Jesus hat gerade so quasi seinen öffentlichen Dienst angefangen und es begann recht bombastisch, diverse Heilungen sind passiert und es hat dann auch dazu geführt, dass viele Leute ihm nachgefolgt sind. Klar, da war was los, die wollten mit ihm unterwegs sein, die wollten von ihm lernen und Jesus hat es dann auch irgendwie gesehen und weil ihm das wichtig war, dass die Leute wissen, was es denn bedeutet, ihm nachzufolgen, was es denn bedeutet, wenn jemand sagt, hey, ich will dein Jünger sein, hat er was getan, hat er sie gesammelt, hat er die Leute gesammelt, hat ihnen gesagt, hey Leute, so und so sieht es aus, so und so lebt man Jüngerschaft, so und so, das bedeutet das. So sehen Jünger aus, schalalalala, so, ne, ungefähr. So in Matthäus 5 war es dann jetzt so, da beginnt er dann über Charakter und über Jüngerschaft zu sprechen. Und wir starten mal in Vers 27 und da heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus beginnt diese Predigt oder einen Teil dieser Predigt damit und sagt, hey Leute, er geht auf das 10. Gebot ein und zitiert, hey, du sollst nicht die Ehe brechen. Zur damaligen Zeit war es so, dass ganz, ganz viele Rabbis, das waren also die Lehrer der damaligen Zeit, die Leute im Gesetz unterwiesen hatten, weil das Neue Testament gab es zur Zeit von Jesus noch nicht. Einige Rabbis, die lehrten, dass Ehebruch eine Form von Diebstahl ist. Okay, du klaust also quasi einem anderen Menschen seinen Partner und deshalb haben die das angesehen als Diebstahl. Also für ganz, ganz viele Rabbis war Ehebruch eine externe, äußerliche Angelegenheit. Also etwas Externes, was Äußerliches, was äußerlich Sichtbares. Vers 28. Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Jesus macht hier also klar, wo er denkt, dass das eigentliche Problem liegt, nämlich dass es nicht nur die äußerliche Handlung ist, sondern er sagt, Ehebruch ist keine äußerliche, sondern eine innerliche Handlung, ein innerliches Problem, eine Sache, mit der man umgehen muss. Jesus weiß also quasi, dass es die Gesinnung ist. Es ist immer die Gesinnung unseres Herzens, die zu einer Handlung, zu einer Auswirkung führt, nicht andersrum. Und deshalb richtet er den Fokus also auf die Gesinnung hinter der Haltung. Okay? Und Jesus macht den Leuten klar, innen drin beginnt alles. Ehebruch ist somit keine rein äußerliche Haltung, sondern es beginnt viel, viel früher. Es beginnt im Herzen, es beginnt in den Gedanken, es beginnt mit unserer Vorstellungskraft, dass wir uns bestimmte Sachen vorstellen und denken. So die anderen Rabbis sagen also quasi, stiehl nicht den Partner eines anderen. Jesus sagt, hey, das fängt viel früher an, begehr sie erst gar nicht. Fang gar nicht erst an, dir Gedanken darüber zu machen oder gib diesen Gedanken überhaupt gar keinen Raum. Stoppe die Gedanken, bevor sie starten. Und jetzt ist die offenkundige Frage, wie lasse ich es gar nicht so weit kommen? Wie schütze ich mich als Mensch vor Lust? Wie schütze ich mich vor komischen Gedanken, die mich zu bestimmten Dingen und bestimmten Handlungen und Taten ja dann verführen wollen? Vers 29. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Weil Sünde ein Herzensproblem ist, rät Jesus seinen Nachfolgern, dass sie ihre Herzen schützen sollen. Und er sagt es nicht nur so ein bisschen nett und freundlich und ihr könntet ja mal es hiermit probieren, sondern er ist richtig radikal. Er ist richtig leidenschaftlich. Er sagt, hey, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, weißt du, was du machst? Du stoppst dein Auge. Du sorgst dafür, dass dein Auge das nicht macht. Zu Fall kommen heißt an dieser Stelle wörtlich im Griechischen Stolperstein. Okay? Das heißt, wenn dein Auge dich dazu verführt, dass bestimmte Dinge zu einem Stolperstein werden, dann sorgst du dafür, dass dein Auge das nicht mehr tut. Mit seinen Worten reiß es raus. So, jetzt ist die Frage, ist das wirklich, was Jesus buchstäblich an dieser Stelle verlangt? Und die Antwort ist nein. Weil wenn dem so wäre, hebt mal eure Hand, haha, nee, genau. Du hättest nämlich gar keine mehr und ich auch nicht und Augen hätten wir auch schon längst keine mehr im Kopf. So, also Jesus verwendet an dieser Stelle eine Übertreibung. Eine Übertreibung, aber die gebraucht er, um diese Wichtigkeit klarzumachen, worum es ihm an dieser Stelle geht. Nämlich, dass es nicht einfach nur so, gucken wir halt mal, sondern hey, an der Stelle müsst ihr einen Stand einnehmen. An der Stelle müsst ihr echt hardcore, da müsst ihr radikal sein. Also ihr Jünger. Und oft sind es, wie gesagt, diese kleinen Dinge, die uns zu Fall bringen, die... Und diesen Dingen, den sollst du, den soll ich, wir sollen den notwendigen Ernst, so ernst, wie du sein musst, um das Ding nicht dazu führen zu lassen, dass es dich zu Fall bringt, so ernst sollst du damit umgehen. Wir verwenden übrigens das alle. Also dieses Mittel der Übertreibung in der Sprache. Als Beispiel, wenn, also wir gebrauchen das, um Punkte klarzumachen. Wenn du beispielsweise einen richtig, richtig harten Tag hattest, was sagst du, dieser Tag war ein Tritt in den Allerwertesten, oder? Wenn ich früher irgendwie im Basketball verloren habe, dann habe ich, zu dem anderen gesagt, hey, du hast mich echt getötet, du hast mich gekillt. Und das hat er ja nicht tatsächlich getan, sondern ich habe es ausgedrückt. Wir drücken dadurch aus, wie herausfordernd eine Sache ist. Und auf ähnliche Art und Weise macht Jesus das mit seinen Jüngern und sagt, Leute, mir nachzufolgen, Jünger zu sein, ist anstrengend. Das kostet was, das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer nett, das ist nicht immer bequem. Möchtest du ein Leben führen, in dem du Dinge nicht bedauern musst? Wo du morgens aufstehen kannst und in den Spiegel gucken kannst und wo du sagen kannst, ja, also durch Christus passt das eigentlich, was ich hier so vor mir sehe. Natürlich, ich meine, wenn du auf dich selber guckst, dann, ne? Und die Falten und die Augenringe, weil die Kleine mal wieder nicht gepennt hat oder so. So, wenn du das wirklich willst, sagt Jesus, wenn du wirklich ohne Sachen bedauern zu wollen durchs Leben gehen willst, wenn du wirklich zu der Person werden willst, die du sein kannst, auch in meinen Augen, sagt Jesus, weißt du, was du tun musst? Du musst bereit sein, Opfer zu bringen. Das verlangt Opferbereitschaft. Das verlangt von dir, dass es herausfordernd ist. Wisst ihr, unsere Errettung war umsonst, aber Nachfolge, die kostet uns alles. Tatsächlich. Und Jesus hat es nicht irgendwie blumig umschrieben oder sonstiges, sondern es ist eine echt herausfordernde Sache an der Stelle. Ein Jünger zu sein, wird immer wieder Opferbereitschaft von dir und von mir fordern. Warum? Weil Sünde harte Konsequenzen mit sich bringt. Musst du ihr gegenüber total radikal sein. Also du sollst dir nicht wirklich dein Auge ausreißen, aber wenn du wirklich Probleme mit Lust hast und wenn du frei werden willst von Lust, musst du deine Augen radikal schützen. Wenn du Lügen und Betrügen hinter dir lassen willst, dann musst du radikal Situationen vermeiden, die dazu führen, dass du stolperst. Jesus sagt, schneid dich selbst ab von dieser Versuchung. Und die Herausforderung an der Stelle ist, dass wir das alle wissen, aber dass es uns trotzdem oft nicht gelingt, oder? In der Umsetzung. Wir wissen alle, dass zu bestimmter Stunde im Fernsehen bestimmte Sachen laufen, die nicht gut für uns sind. Wir wissen alle, zu was diverse Mausklicks im Internet, zu was die führen. Als Menschen wissen wir, dass wenn wir anfangen zu lügen oder wenn wir Halbwahrheiten eingehen, dass das was nach sich zieht, dass das dazu führt, dass irgendwann Menschen uns nicht mehr vertrauen können. Und oft sind wir einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen. Stimmt das? Wir wissen's. Wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, den es kosten würde, bestimmte Dinge aufzugeben. Und bei all dem ist es total wichtig, dass wir realisieren, Jesus ist an dieser Stelle nicht die Spaßbremse. Warum sagt Jesus diese Sachen? Weil er vom Ende her denkt. Weil er vom Ende her denkt. Wenn er uns auffordert, radikal gegen Sünde und Versuche in unserem Leben vorzugehen, dann verfolgt er eine Absicht. Er verfolgt eine Absicht und er sagt, hey, ich hab das Ende in Sicht. Er will dich vor Leid, er will dich vor Schaden, er will dich vor Konsequenzen bewahren, die das mit sich bringt. Er möchte, dass du eine erfüllte Sexualität hast. Er möchte, dass Menschen dir vertrauen können. Er möchte, dass deine Beziehungen, dass die aufblühen, dass du die Fülle des Lebens erlebst. Er möchte Schmerz und Schaden und Leid von dir abhalten, in jeglicher Form. Und warum das alles? Weil er dich total lieb hat. Liebe ist der Beweggrund, nicht Gesetz. Jesus sagt, Freiheit und echte Jüngerschaft sind eine Folge dessen, dass du Sünde radikal bei der Wurzel packst und dich davon abschneidest. Im April im Jahre 2003, da geht ein Amerikaner, der hieß Aaron Ralstone, in einem Canyon in Utah zum Klettern. Aus was für Gründen auch immer, er gibt niemanden Bescheid, dummerweise hat er auch kein Handy dabei. Er geht also in diese Felsspalte, er klettert in diesem Canyon und irgendwie löst sich so ein Felsbrock und er klemmt ihm seinen rechten Arm ab, seine rechte Hand, und zwar ohne, dass er sich befreien kann. 5 Tage lang versucht das irgendwie mit seiner linken Hand und mit dem Rest seiner Kletterausrüstung irgendwie herauszufinden, wie er da rauskommt, ohne Erfolg. Und nach dem 5. Tag realisierte er, wenn ich freikommen möchte, dann muss ich was sehr, sehr Radikales tun. Und er tat das Einzige, was er tun konnte. Und er nimmt sein stumpfes Taschenmesser und er amputiert sich seinen Unterarm. Er wusste, hey, wenn ich freikommen will, dann muss ich bereit sein, das Opfer zu bringen. Und jetzt an der Stelle, die Geschichte ist nicht, geh nach Hause und schneid dir deinen Arm ab, okay? Das ist nicht, was du jetzt hier mitnehmen sollst. Aber er sagt dir und mir was, durch seine Haltung, wenn du nicht möchtest, dass Sünde dich zu Fall bringt, dann packst du sie an der Wurzel und dann trennst du sie von dir ab. Ihr seid ein klein wenig zu wenig heroisch heute Morgen. Ich finde es spannend, dass Jesus im Matthäus-Evangelium quasi zweimal das Gleiche sagt. So, es ist ein anderer Kontext, aber wir nehmen die zweite Stelle. Die zweite Stelle steht in Matthäus 18 und wir fangen an bei Vers 1. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering Geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Da sage noch mal jemand, Jesus wäre nicht auch unbequem. Die Jünger konfrontieren Jesus mit einer interessanten Frage. Sag mal, Jesus, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Sie wollen also quasi wissen, wie sieht denn das so mit den Machtstrukturen und mit den Positionen dann irgendwann im Himmel aus? Es war so gewesen, dass diverse Leute, die vorher mit Jesus gegangen sind, die ihm nachgefolgt sind, die hatten ihn verlassen, wahrscheinlich aufgrund von diversen unbequemen Worten, die Jesus sehr wohl auch gesagt hat, haben gesagt, boah, das ist aber ein ganz schön harter Preis, ich bin nicht bereit, den zu bezahlen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Jünger, weil sie ja nach wie vor dabei waren, dass sie so glorreich sich dann empfunden haben und dachten so, also wir sind ja jetzt noch dran, wir sind ja die Letzten, wir sind ja die Eigentlichen, aber wenn wir jetzt schon dranbleiben, Jesus, dann wollen wir auch wissen, was dabei rumkommt, oder? Am Ende wollen wir doch dann wissen, was kriegen wir denn da dafür? Und was macht Jesus? Er holt ein kleines Kind, packt es in die Mitte und sagt, ey Jungs, wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr nicht werdet wie dieses kleine Kind, dann sieht es mir im Himmel richtig mau aus. Was Jesus an dieser Stelle tat, das war wiederum extrem radikal. Weil zur damaligen Zeit waren Kinder, ich will mal so sagen, ständig im Weg, nicht gefragt. Und es war überhaupt nicht so, wie wenn du jetzt dann später meine Kleine siehst. So, ach, Tutzi, Tutzi, Knuddel, süß. Sondern das war völlig, völlig anderes Denken damals. Und dadurch, dass Jesus das getan hat, war es total radikal. Sie waren nicht süß, sie waren nicht knuddelig, sie waren minderwertig und sie waren ständig im Weg. Niemand schenkte Kindern Aufmerksamkeit. Das ist so der Kontext. Und wieder einmal stellt also Jesus das System auf den Kopf und erklärt den Erwachsenen, Leute, ihr müsst mehr so sein wie die. Und warum das? Damit meinte er die Demut und die Unschuld und die Reinheit, die kleine Kinder haben. Zumindest, wenn sie klein sind. Kleine Kinder, die laufen nicht rum und suchen nach Position. Die sagen nicht so, hey, ich will der Größte sein, ich bin der Größte. Oder, also ja, vielleicht im Hinblick auf die Körpergröße, ja, aber jetzt nicht so machtmäßig, so mein Reich ist größer wie dein Reich oder sonstiges. Es interessiert sie nicht, wer der Größte ist, sondern sie interessiert einfach nur, hey, willst du mein Freund sein? Wollen wir spielen? Das ist für Kinder wichtig. Sie sind unschuldig, sie sind rein und Jesus sagt, Leute, so sollt ihr sein. Ihr sollt nicht euch um Machtpositionen kümmern, ihr sollt euch nicht die Frage stellen, wer ist der Größte hier im Haus oder im Reich oder sonstiges, sondern das, was ihr tun sollt, ist, strebt nach Reinheit, strebt nach Heiligkeit, strebt nach diesen Dingen. Und nach, als ob jetzt diese Wahrheit nicht schon schockierend genug gewesen wäre, geht es jetzt weiter. Und Jesus vergleicht jetzt noch einen und setzt noch einen drauf. Wer aber einen von diesen geringen Geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Gering geachtet bedeutet an dieser Stelle oder ist in dieser Stelle nicht nur auf Kinder bezogen, okay? Sondern gering geachtet bedeutet für Jesus all die Leute, die sich darauf einlassen, demütig im Herzen zu sein durch ihn, okay? Das sind also diese gering geachteten. Also alle Menschen sind damit gemeint, die sich wie Kinder demütigen. Jesus sagt also, wer auch immer für Menschen, die an mich glauben, zu einem Stolperstein wird, der hat ein echtes Problem. Da kriegt man richtig Ärger. Also laut Jesus bist du besser dran, wenn du einen richtig schrecklichen Tod stirbst, als wenn du zu einem Stolperstein wirst für jemand anderen. Vers 8. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab, wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es deine Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus, wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Der Kontext in diesem Kapitel ist ein bisschen anders wie die erste Stelle, aber eigentlich sagt Jesus genau das Gleiche wie bei dem ersten Vers. Strebe nach Reinheit. Strebe nach Reinheit, mach es dir zu einem Anliegen, sauber durchs Leben zu gehen. Werde kein Stolperstein für andere und während du das tust, stell sicher, dass nichts für dich zum Stolperstein wird. Also du passt auf, dass du nicht jemand zum Stolperstein wirst und du passt auf, dass nichts anderes für dich zum Stolperstein wird. Seid ihr noch bei mir? Jetzt, Jesus will mit dem einen eigentlich Punkt verdeutlichen. Und wenn du nichts mitnimmst aus dieser Predigt, dann nimm einfach nur diesen Satz und meditiere den Rest der Woche von Montag, also ab morgen, weil nicht heute, da ist ja die Woche rum, ne? Da hast du nicht viel davon. Fang an und meditiere morgen, von Montag bis Sonntag. Folgender Satz. Lieber jetzt gewisse Dinge opfern, als später alles verlieren. Das ist, was Jesus eigentlich sagt. Lieber jetzt gewisse Dinge opfern, als später alles verlieren. Wenn du der Mensch sein möchtest, zu dem Jesus dich berufen hat, wenn du wirklich Freiheit erleben möchtest, dann lieber jetzt gewisse Dinge opfern, als später alles verlieren. Du möchtest Wertschätzung, du möchtest frei sein, du möchtest, dass Leute dich für deinen Charakter respektieren und dich bewundern für deinen integeren Charakter. Lieber jetzt diverse Dinge opfern, als später alles verlieren. Hey, das ist so viel besser als Charakter, als Ansehen, als Beziehung oder als sogar irgendwann vielleicht deine Familie zu verlieren, oder? All das führt uns zu der einfachen, aber sehr wichtigen Frage: Was sind die Stolpersteine in deinem und in meinem Leben, die ausgerissen, die irgendwie verhindert werden müssen, wo wir uns drum kümmern müssen? Und vielleicht ist dein Stolperstein tatsächlich deine Augen und das, was du dir ansiehst. Es ist besser, jetzt diverse Dinge zu opfern, als später alles zu verlieren. Du weißt es vielleicht gar nicht, aber du setzt vielleicht deine Zukunft aufs Spiel, während du bestimmte Dinge tust, die du tust. Und du meinst es überhaupt gar nicht, weil du denkst, ach, das ist doch alles nur nett und klein und fein und weiß ich nicht. Unglaublich viele Männer und Frauen haben zu kämpfen mit dem, was sie sich im Internet oder im Fernsehen ansehen. Vielleicht ist es an der Zeit, an der Stelle radikal zu werden und den Vorschlag von Jesus wirklich umzusetzen und zu sagen, hey, dieses Ding, das lässt mich nicht weiter stolpern. Diese Sache, die lässt mich nicht wieder stolpern. Du sagst, hey, aber ich brauche doch das Internet. Mann, dann besorg dir einen Filter. Besorg dir eine Firewall. Eine feurige Mauer. Wir wollen so oft, dass der Jesus, kennt ihr den Vers? Der Herr ist eine feurige Mauer um dich rum. So, wo er dich schützt, aber du kannst dich auch mal selber schützen. Besorg dir eine Firewall. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Filter fürs Internet, die kannst du dir besorgen. Du sagst, ja, aber wenn ich mir so einen Filter besorge, dann führt das manchmal auch dazu, dass echt wichtige, gute Seiten, die ja auch gar nicht schlimm sind, dass die auch mit wegblockiert werden. Hey, lieber jetzt diverse gute Seiten opfern, als später irgendwann einmal die Konsequenzen erleiden, die vielen guten, schlechten anzugucken. Also nicht die guten, die schlechten. Es gab eine Zeit in meinem Leben, und ich erspare euch die Details, aber ich weiß, wovon ich rede. Die Scham ist real, die Minderwertigkeit ist real, die Zerstörung ist real. Lieber jetzt diverse Dinge opfern, als später alles verlieren. Vielleicht liegt der Stolperstein in dem, was du dir ansiehst, vielleicht ist es aber auch was völlig anderes. Der Punkt ist, es ist möglich, aber du musst es wollen. Es ist möglich, aber du musst es wollen. Eine weitere Sache, die Gott uns mitgibt als Hilfe, um Sachen abzulegen, um frei zu werden. Und der Punkt ist, dazu kann dich niemand zwingen, ist folgendes. Such dir Menschen, denen du Rechenschaft ablegst. Ob es eine sind, ob es mehrere sind, aber wenn du das tust, werden Sachen passieren. Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, vielleicht ist es an der Zeit für dich, dass du radikal wirst und dass du sagst, okay, jetzt suche ich mir mal eine Kleingruppe und jetzt werde ich mal ehrlich und jetzt lasse ich mal diverse Leute reingucken in mein Leben. Bekennt einander eure Sünden. Wisst ihr, was da spannend ist an der Stelle? Es geht nicht darum, dass du sie Gott bekennst. Es geht darum, dass du sie anderen bekennst. Wir sollen unsere Sünden anderen bekennen und dann geht's weiter. Wir sollen füreinander beten. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Und geheilt werden bedeutet an der Stelle nicht nur einfach nur körperliche Heilung, sondern da gibt's genauso seelische Heilung. Und wenn du wirklich frei werden willst, weißt du, was das Konzept Gottes ist? Er stellt dir Menschen in dein Leben. Gott arbeitet nicht nur mit dir. Das ist nicht nur du und der Herr in der Nachfolge, sondern er hat Gemeinde, er hat Menschen, die er dir zur Seite stellen will, die dir helfen. In deinen Trouble, in deinen Baustellen, in dem, wo du zu kämpfen hast. Deshalb hat er Gemeinde geschaffen. Vielleicht ist dein Stolperstein der Umgang mit Geld. Immer wieder fängst du an und du kaufst Dinge, obwohl du sie nicht bezahlen kannst. Oder aber du brauchst sie eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es an der Zeit, radikal zu werden und das Ding mal einfach zu nehmen. Dieses Kärtchen nennt sich Kreditkarte. Einfach zerschneiden. Come on, werd doch mal radikal. Vielleicht ist es Lästern, vielleicht ist es Lügen. Jesus gebraucht dieses radikale Bild aus gutem Grund. Wenn wir die Dinge nicht an der Wurzel packen und ausreißen, dann wird uns das irgendwann auf die Füße fallen. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, mit wem du viel Zeit verbringst. Es gibt diverse Beziehungen, die fördern Tratsch. Sowas soll vorkommen. Vielleicht führst du gewisse Gespräche im Aufenthaltsraum einfach nicht mehr oder du sagst, okay, im Job oder sonst was, ey, wenn ich merke, dass diverse Leute im Aufenthaltsraum sind, dann suche ich mir was anderes. Da muss ich nicht dabei gewesen sein. Vielleicht ist der Stolperstein eine ungesunde Beziehung oder aber ein Arbeitskollege. Vielleicht geht es dir so, dass du immer, wenn du mit gewissen Leuten irgendwie zusammen bist, dass du mit Gedanken der Versuchung oder einfach doofe Gedanken irgendwie zu kämpfen hast. Und das, was du tun könntest, ist, dass du einfach entscheidest, okay, ab heute trinke ich meinen Kaffee mit jemand anderem. Lieber jetzt opfern, als später leiden. Das war übrigens auch eine Entscheidung, die ich treffen musste. Ich habe euch anfangs davon erzählt, von diesem Job in diesem Unternehmen. Und nach einigen Monaten in diesem Unternehmen musste ich mir eingestehen, dass ich mich total negativ entwickelt habe. Und ich beschloss, dass ich das Umfeld und dass ich den Einfluss, den dieses Umfeld auf mich hat, dass ich den verlassen muss. Ich habe nicht gewusst, was die Zukunft bringt. Ich habe nicht gewusst, wovon ich am nächsten Monat drauf irgendwie leben soll oder leben werde. Aber siehe da, ich lebe. Es war nicht so die Herausforderung. Aber lieber jetzt diverse Dinge opfern, als später alles verlieren. Hey, niemand von uns möchte seinen Ruf, seinen guten Namen, seinen Charakter, seine Ehe oder seinen Job verlieren. Weißt du, die positive Botschaft heute Morgen ist, das musst du auch nicht. Das muss nicht passieren. Das ist auch nicht Gottes Wunsch, dass das passiert. Aber der Punkt ist, wir müssen anfangen und wir müssen diese Stolpersteine, die uns immer und immer und immer und immer wieder irgendwie zu Fall führen wollen oder dazu leiten wollen, dass wir am Ende Konsequenzen leiden, die nicht cool sind, reiß es raus und wirf es weg, hack es ab und wirf es weg. Also, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen. Es geht nicht um deinen Körperteil, es geht um Stolpersteine. Und weißt du, Jesus ist heute Morgen hier und er hat so Bock drauf, dir bei deinen Stolpersteinen zu helfen. Du machst dir gar keine Vorstellung. Er liebt es. Er liebt es, mit voller brachialer Gewalt reinzukommen in dein Leben und pff, wie so ein Bulldozer, Mauern der Sünde niederzureißen und dir die Kraft zu geben durch seinen guten Heiligen Geist, den Rückenwind und dich rauszuholen und dich freizusetzen, dass du fröhlich deiner Straße ziehen kannst. Das ist die Botschaft heute Morgen. Nicht, dass du jetzt denkst, oh Mann, ich muss mich prügeln und Mann, wie soll das werden und sonstiges. Nein, aber werde radikal bezüglich dem, was dich zerstören will. Und sitz nicht einfach nur hier und sag dir, ja, das ist bestimmt für die anderen. Nein, ich predige zu dir. Ich mein dich. Und der Herr meint dich auch. Und jetzt können die Pennen wieder aufwachen. Es ist so herrlich dunkel hier, gell? Den Sein gibt's der Herr halt auch im Schlaf. Was muss passieren, damit der Herr dir heute bei deinen Stolpersteinen hilft? Du musst anfangen und Sachen bereit sein aufzugeben. Du musst bereit sein, Sachen zu opfern. Mach doch mal ein Feuerchen. Vielleicht so eine Tonne und da klopfst du all den Mist rein und dann steckst du das fröhlich in Brand und tanzt mal fröhlich drumrum. So wie so ein Indianer. Wäre mal eine Maßnahme. Kann frei machen. Du musst eine Entscheidung treffen. Die Band, die kommt schon nach vorn. Voll gut. Wir sind mehr oder minder fast am Ende. Ich habe mir gedacht, dass es gut wäre, einfach noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, über dieses Thema. Und dazu soll jetzt einfach diese kommende Zeit dienen, so dass wir drüber nachdenken können. Dass du drüber nachdenken kannst, dass ich drüber nachdenken kann. Und vielleicht ist es auch so, dass du heute Morgen hier bist und dass du sagst, hey, diesbezüglich ist echt alles gut bei mir. Ich habe die Sachen geopfert. Und dann ist es gut. Dann ist es gut. Dann nimm dir diese Zeit, nimm diesen Song, genieß einfach Gottes Gegenwart, verbinde dich neu mit seinen Absichten, mit seinen Zielen für dein Leben. Aber vielleicht bist du halt eben auch an dem Punkt, dass du sagst, hey, mein Leben, so wie das momentan gerade ist, so soll und so kann, so darf das nicht weitergehen. Weil du genau weißt um bestimmte Dinge, die Stolpersteine eben sind für dein Leben. Und weil Gott einfach liebevoll, sanft heute Morgen seinen Finger drauflegt und sagt, hey, wenn du bereit bist, es aufzugeben, dann komme ich mit meinem Rückenwind. Wenn du bereit bist, diese Sache in den Tod zu opfern, ich werde dich unterstützen. Ich lasse dich nicht allein da irgendwie stehen. Du bist nicht alleine, sondern ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich habe es verheißen. Und ich habe nicht aufgehört, dich zu lieben. und ich lieb dich auch mit deiner Sünde, aber dein Potenzial ist so eingeschränkt aufgrund dessen. Die Pläne und die Gedanken des Himmels, des Heils, der Zuversicht, der Hoffnung, die ich für dich habe, ich würde sie so gern durchbringen. Ich würde dich so gern an diesen Ort bringen, wo du echt frei bist. Aber du musst es entscheiden. Du musst es entscheiden. Lass ich diese Situation, lass ich das an mir vorbeigehen? Mache ich einfach wie immer? Mache ich einfach Augen zu, Ohren zu oder sonstiges? Oder nehme ich das Ding jetzt wirklich bei der Hand und sage, Jesus, brich durch in meinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Morgen, was ist dein Stolperstein? Was ist vielleicht diese eine Sache, die sagt, hey, bist du bereit, das Ding aufzugeben? Vielleicht können wir alle mal die Augen schließen und ich möchte einfach diese Frage stellen, wenn du merkst, hey, da sind bestimmte Sachen in meinem Leben und die sind nicht so, wie sie sein sollten. Aber wenn du sagst, ja, ich will wirklich diese Freiheit erleben, Gott ist hier heute Morgen. Und er will deinen Durchbruch und er will für dich da sein und er will, dass du siegreich wirst in dieser Sache. Aber gib ihm ein Zeichen. Wenn du sagst, ja, das bin ich, heb einfach kurz deine Hand für ein Zeichen für Gott und erwarte Durchbruch. Danke für die Hand. Heb deine Hand, sei mutig. Streck dich ihm entgegen. Streck dich ihm entgegen. Sag, Gott, du kennst es. Gott, du kennst meinen Stolperstein. Du kennst die Versuchung. Du kennst diese Sachen, in die ich immer wieder reintappe. Obwohl ich das vielleicht auch überhaupt gar nicht will. Aber ich danke dir, dass heute Morgen Dinge wirklich passieren. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Mit deiner Liebe, aber vor allem auch mit deiner Kraft. Und in deinem Namen, Jesus, nehme ich Autorität und ich bete wirklich, dass Ketten fallen, dass Bindungen gesprengt werden, dass Herrlichkeit Gottes kommt und Freisetzung geschieht. Gerade jetzt, überall dort, wo wir sind, in jeder einzelnen Situation. Gott, ich danke dir, dass Frieden zurückkommt. Dass Durchbruch kommt, dass Liebe zurückkommt. Ich danke dir, Herr, für innere Stärke. Ich danke dir, Herr, dass innerlich wir wirklich anfangen und dass wir dieses Nein entgegen dem, was uns Stolperstein ist, entgegenbringen und wirklich darüber herrschen. Du hast uns gesetzt auch, dass wir herrschen. Danke für Kraft, wirklich über Stolpersteine in unserem Leben zu herrschen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen und es betrifft Menschen, die vielleicht diesen Jesus Christus noch nie persönlich in ihr Leben aufgenommen haben. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht hat dich irgendein Freund mitgebracht, vielleicht wusstest du nicht, was dich jetzt erwartet, aber Gott ist hier und er sagt dir heute Morgen, hey, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, dass ich gehandelt habe, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt habe, damit er an deiner Stelle stirbt. Für deinen Mist, für deinen Müll, für deine Stolpersteine. Aber wenn du das möchtest, kannst du frei werden, kannst du erleben, wie dieser liebevolle Gott, dein himmlischer Vater, wie er persönlich zu dir wird, wie du eine Beziehung zu ihm aufbaust. Und die Frage ist, ob du das möchtest. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich diese Frage stellen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ja, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich bin noch nicht so dicht mit ihm verbunden. Ich habe keine lebendige Beziehung zu ihm. Aber wenn es möglich ist, wenn dieses Angebot mir gilt, dann will ich ja, dann will ich das. Ist jemand hier, der sagt, ja, das bin ich? Sei einfach mutig, heb kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott. Gott, ich danke dir, dass du der Kenner der Herzen bist. Ich danke dir, Herr, dass da, wo wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass du der Herr bist, dass dort wirklich Dinge passieren. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, den das betrifft heute Morgen. Danke, dass du wirklich dieses Wunder von Wiedergeburt wirkst in unseren Herzen. Danke, dass du uns die Kraft und den Wunsch gibst, dass du der Herr unseres Lebens bist, dass du uns die Kraft gibst, Stolpersteine zu lassen und auch mehr und mehr zu hassen und wirklich in Freiheit unser Leben und unsere Nachfolge zu dir zu feiern und zu leben. In Jesu Namen. Amen.